war noch gar nicht so weit, war noch voll drin in der Musik. Vielen Dank für die Auswahl, für die guten Lieder. Ja, wir fangen heute eine neue Predigtreihe an, nachdem der Predigtreihe Abenteuer Gemeinde, wo wir uns viel mit uns selbst beschäftigt haben, mit unserem Auftrag, mit dem, wie Jesus eine Gemeinde baut, wollen wir heute Abenteuer Alltag schauen. Wir gehen mal ein bisschen raus miteinander. Dafür habe ich euch nochmal einen Zweig mitgebracht. Einem Pfälzer muss ich nicht sagen, was das hier ist. Gestern habe ich meinen Weinstock beschnitten, den ich habe. Und das ist der letzte Zweig, der übrig geblieben ist, den ich euch mitgebracht habe. Ich habe inzwischen gelernt, am Anfang wusste ich das noch nicht, dass man einen Weinstock sehr, sehr sorgfältig beschneiden muss. Ich weiß noch nicht, ob ich besonders drauf habe, aber ein bisschen schon mal in die Richtung. Am Anfang denkt man ja, den Trieb, das ist ja so schön, den sollte man dran lassen. Aber das ist für die Frucht nachher nicht besonders gut, wenn man Triebe dran lässt. Wenn man ihn richtig pflegt, dann kriegt er auch wohlschmeckende Trauben. Diesen Sommer, obwohl ich halbherzig geschnitten habe, kamen doch einige. Ich hoffe, dass ich nächstes Jahr erfolgreicher bin. Aber die waren so süß, dafür lohnt es sich, alles zu investieren in diesen Weinstock. Ich habe bei der Vorbereitung auf die Predigt von einem Weinstock gelesen, der in der Nähe von London steht. Er ist sage und schreibe 1000 Jahre alt. 1000 Jahre. Er hat einen Stamm, der circa 50 Zentimeter dick ist. Kann sich vorstellen. Und trotz seines Alters bringt er jedes Jahr Tonnen an Frucht. Tonnen. Einer der Äste geht 70 Meter lang. 70 Meter. Und trotzdem schmecken die Trauben dort genauso süß wie in der Nähe vom Stamm. Warum? Weil die ganzen Zweige, die Reben im Grunde genommen mit dem Stamm verbunden sind. Sie bringen gute Frucht. Sie haben Auswirkungen, die positiv sind. Und das hat mit der Predigt heute Morgen zu tun. Ja, Abenteuer Alltag unter dieser Predigtreihe. Wollen wir uns heute mal ansehen, wie Leben mit Jesus aussehen kann. Und ich möchte das sehr praktisch machen. Wir werden sehr praktisch heute zu euch nach Hause gehen. Zu uns nach Hause gehen. Und miteinander überlegen, wie das aussehen kann. Wie kann man mit Jesus verbunden sein im Alltag? So im Gottesdienst, je nachdem, welche Lieder gespielt wird oder welche Predigt, das fühlt man sich sehr verbunden, auch mit den anderen, denen man begegnet, hat man den Eindruck, hier ist Jesus unter uns. Aber wie ist es im Alltag, morgen, wenn wir aufstehen und zur Arbeit gehen oder was wir auch sonst machen? Ich möchte erstmal einen Text lesen von Jesus, wo er genau dieses Bild benutzt vom Weinstock. Und dann ist eine ganz bekannte Stelle, vielen, die langjährige Christen sind, die kennen teilweise die auswendig und trotzdem wollen wir neu hinhören, wie Jesus das hier formuliert. Er sagt, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Winzer. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, schneidet er ab. Und jede Rebe, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein durch das Wort, das ich zu euch gesagt habe. Bleibt in mir, dann bleibe ich in euch. Wie die Rebe aus sich keine Frucht bringen kann, sondern nur wenn sie am Weinstock bleibt, so könnt auch ihr keine Frucht bringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen. Wenn Jesus dieses Beispiel bringt mit dem Weinstock und den Reben, dann war das seinen Zuhörern sehr, sehr klar, wovon er redet. In ganz Palästina wurde Wein angebaut und damit dieser Wein erstklassige Früchte tragen konnte, bedurfte es großer Mühe. Man hat meistens den terrassenförmig angebaut, der Boden musste gut vorbereitet werden, vollkommen sauber gehalten werden. Manchmal baute man ihn auch an Spalieren an, ließ ihn ranken oder sogar an den Türen der Häuser. Aber was auf jeden Fall, egal wo er wuchs, man musste einen Wein oder muss ihn heute auch noch radikal, drastisch zurückschneiden. An so einem Weinstock, an den Zweigen kommen verschiedene Triebe, die rauben im Grunde genommen die Energie, damit Frucht entsteht. Und alle Triebe, die keine Frucht bringen werden, man muss das sehr unterscheiden, dass man nicht die falschen abschneidet, nachher hat man gar nichts am Schluss. Die keine Frucht tragen, die muss man abschneiden, erbarmungslos zurückschneiden. Und es tut mir jedes Jahr weh, wenn ich das tue. Aber um Frucht zu bekommen, geht es nicht anders. Weil diese anderen Triebe die ganze Kraft rauben und die fließt dann nicht in die Frucht, in die Früchte. Merkwürdigerweise kann man das Holz eines Weinstocks zu nichts gebrauchen. In Israel mussten die Israeliten im Laufe ihrer Geschichte zum Tempel immer wieder Holz bringen, damit auch dort das Altarfeuer in Gang gehalten werden soll, konnte. Und es war, Gott hat das ausdrücklich verboten, Holz von einem Weinstock zu bringen, weil es zu nichts nutzte. Das war nicht mal zum Anzünden gut. Der einzige Sinn eines Weinstocks ist, dass es die Trauben hervorbringt. Nicht mal das Holz ist, was zu was gebrauchen. Und im Prinzip wendet Jesus das auf uns an als seinen Nachfolger. Er sagt, genauso ist euer Leben dazu bestimmt, etwas Produktives im Sinne Gottes zu schaffen, Frucht zu bringen, positive Auswirkungen zu haben. Und das werdet ihr nur dann schaffen, wenn ihr mit Jesus verbunden seid. Und zweitens, indem ihr darauf achtet, dass alles, was euch die Kraft raubt, entfernt in eurem Leben. Alles, was irgendwie euch den Lebenssaft abzieht. Und ich empfinde unsere Zeit gerade als extrem in dem Punkt, dass uns verschiedene Dinge den Saft abziehen. Vielleicht wie noch nie zuvor. Ich bin jetzt gerade 52, ich kann also ein paar Jahrzehnte zurückblicken, vergleichen. Das geht vielleicht hier einigen auch so. Ich empfinde unsere Zeit und ich habe manchmal Angst um meine Kinder. Ich glaube, das wird sich vervielfältigen. Verschiedene Dinge, die mir den Lebenssaft abziehen, die mich ablenken davon, von dem Eigentlichen, wofür ich geschaffen bin, wofür du geschaffen bist. Nämlich in irgendeiner Weise eine positive Auswirkung in dieser Welt zu machen, im Sinne Gottes, Frucht zu bringen. Und deswegen umso mehr diese Frage, wie können wir dranbleiben an Jesus? Wie können wir Dinge in unserem Leben abschneiden, damit unser Leben fruchtbar ist? Wenn man nämlich Jesus sein Leben ausliefert, kommt ein Fachmann in unser Leben, nämlich Gott. Er weiß, was dran ist in unserem Leben. Ein Bekannter von mir, der hat zum Beispiel die ersten 3 Jahre einen neuen Weinstock immer komplett radikal runtergeschnitten, damit der Stamm sich entwickelt. Erstmal ging es nicht um die langen Äste, sondern nur um den Stamm, damit der Stamm stark wird. Dachte ich, ein interessantes Beispiel auch für unser Christsein. Wenn man neu Christ ist, gucken, dass der Stamm sich, hier in dem Bild Jesus, stark wird. Und alles andere kommt dann von alleine. Denn dieser Weinstock, dieser Stamm transportiert den Lebenssaft, der für die Reben so wichtig ist. Und das Ziel ist, und ich hatte das hier ein bisschen markiert, ich weiß nicht, ob man das von Weitem sehen kann, in roter Farbe, hier ist immer wieder von der Frucht die Rede. Das Ziel ist es, reiche Frucht. Also hier ist eine richtige Steigerung. Keine Frucht, Frucht, mehr Frucht, reiche Frucht. Das ist das Ziel mit unserem Leben, das Gott hat. Er beruft uns also nicht in seine Nachfolge, fropft uns quasi an den Stamm an, damit es uns besser geht in erster Linie. Das ist sicher auch sein Anliegen. Erstmal geht es ihm darum, dass unser Leben reich wird und andere bereichert. Die Nachfolger, zu denen Jesus spricht, sind schon gereinigt, sagt er hier. Aber jetzt sollen sie bei ihm bleiben. Ein ganz wichtiger Terminus technicus, muss man sagen, im Biblischen. Ein Fachausdruck. Bei ihm bleiben oder in manchen Übersetzungen in ihm bleiben. das meint eine total intensive, enge Verbindung zwischen zwei Personen. Und Jesus spricht hier sogar, dass ich in ihnen bleibe und sie in mir. Also eine gegenseitige Verbundenheit, Symbiose kann man sagen. Damit das, was ich eben sagte bei eurer Aufnahme, dass Jesus dann unsichtbar wird. Ist das nicht unglaublich? Jesus hat das vor, dass an unserem Leben er sichtbar wird. Der Sohn Gottes, der Erlöser der Welt, der König aller Könige, ein Stück weit durch uns sichtbar wird. Aber was einer Rebe natürlich nicht möglich ist, dass er sich vom Stamm trennt, außer man macht es von außen, ist einem Menschen schon wohl möglich. Und deswegen ermutigt Jesus seine Nachfolger, dass sie an ihm bleiben. Wir können uns schon im Alltag von ihm lösen. Und wenn das bewusst oder unbewusst geschieht, wird das mittelfristig, vielleicht auch im langfristigen Prozess dazu führen, dass unser Leben immer weniger Auswirkungen hat. Getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen, sagt Jesus hier. Es wird nichts passieren in eurem Leben, was im Sinne Gottes ihn ehrt, ihn sichtbar macht, Gutes für andere Menschen. Wir werden zwar weiter leben, weiter die Arbeit besuchen vielleicht, weiter vielleicht unser Familienleben irgendwie gestalten, aber das wird irgendwie keine geistlichen Auswirkungen mehr haben, wie Gott sie sich wünscht. Durch das Leben wird Gott weniger geehrt. Aber genau das will Gott. Und deswegen er redet ja so deutlich hier, er will, dass unser Leben etwas Gutes produziert, was Gott sich in unserem Leben wünscht. Er will reiche Frucht, mehr Frucht, viel Frucht. Und das empfinde ich als Abenteuer. Gott nimmt uns mit hinein in das, was er machen will in dieser Welt. Ist das nicht stark? Ich möchte zwar nicht intensiv darauf eingehen, möchte aber trotzdem den Rest dieses Textes lesen und dann ein paar ganz praktische Anweisungen geben oder ein paar Ideen geben. Da heißt es, wer nicht in mir bleibt, wird wie die Rebe weggeworfen und er verdorrt. Man sabbelt die Reben, wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und wenn meine Worte in euch bleiben, dann bittet um alles, was ihr wollt, ihr werdet es erhalten. Mein Vater wird dadurch verherrlicht, dass ihr reiche Frucht bringt und meine Jünger werdet. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich auch euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und seiner Liebe bleibe. Dies habe ich zu euch gesagt, damit meine Freude in euch ist und damit eure Freude vollkommen wird. Also wenn sich das ein bisschen so auch schwierig anhört in diesem Text, das ist das Ziel der ganzen Aktion Gottes. Er will, dass seine Freude in uns vollkommen wird. Ist das nicht stark? Das ist ein zutiefst positiver Ansatz, was Gott möchte für unser Leben. Er will uns nicht unterdrücken, er will uns keine nur Regeln aufstellen, so ist Gott nicht. Er ist gnädig und will uns etwas Positives bewirken. Wer jetzt vielleicht den Geschmack von Trauben im Mund hat, von süßen Trauben, das ist der Ausdruck von Freude. Wein ist, es gibt kaum ein Produkt, was so sehr mit Freude verbunden wird. Von Ausgelassenheit. Ich habe einen guten Freund, der regelmäßig durch die ganze Pfalz fährt, inzwischen jeden Winzer kennt und jeden Betrieb oder jedes Lokal, weil er so viel Spaß dran hat. Er macht richtige Fahrradtouren und kehrt überall ein. Sagte, das ist so genial. Oft werde ich eingeladen und begrüßt und darf dort noch übernachten teilweise. Es hat so viel Positives. Dieses Bild. Und das will Gott uns hier vermitteln, ja, damit meine Freude in euch ist und damit eure Freude vollkommen ist. Er wünscht sich im Grunde genommen, dass unser Leben reicher wird, dass unsere Freude vollkommen ist, dass unser Leben nicht nach einem 0815-Prinzip abläuft, sondern im Sinne des Wortes ein Abenteuer wird. Wie kann das passieren? Ich möchte hier ein bisschen praktischer werden. Viele Menschen glauben, wenn sie sich, lasst euch nicht davon stören, wir müssen zwischendurch lüften, das ist hier Vorschrift, damit wir weiter hier uns treffen können. Wie kann das passieren? Viele Menschen glauben, dass man sich vor dem richtigen Leben zurückziehen muss, wenn man Christ wird.
dann hört im Grunde genommen alle Freude auf. So wie Mönche oder Einsiedler. Wenn die ihre Beziehung zu Gott vertiefen wollen, müssen sie sich in die Einsamkeit zurückziehen. Aber das ist nicht der Fall. Ich glaube, dass das Gegenteil der Fall ist. Und nicht nur Jesus in seinem Beispiel mit diesem Weinstock, sondern Paulus hat das an einer Stelle so gesagt, wie das aussehen kann. Dass das Leben, der Alltag, genau der Ort ist, wo Gott uns begegnen möchte, wo er nah zu uns sein möchte. Kolosser 3, Vers 17 sagt Jesus, schreibt Paulus, alles, was ihr tut mit Worten und Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, den Vater, durch ihn. Alles, was ihr tut, und dann unterscheidet er Worte und Werke, also was wir reden und was wir tun, alles das soll im Namen Jesu passieren. Auch so wieder so ein Fachbegriff in der Bibel. Im Namen Jesu heißt in ganz enger Verbundenheit mit ihm. So quasi als Vertreter von ihm. Das, was ich so sagte, ja, an ihm, an uns wird etwas sichtbar von ihm. Und das will Jesus. Er will, dass unser Alltag, dort, wo wir handeln und reden und wo wir unsere Freizeit verbringen, wo wir wohnen und wo wir Beziehungen haben, dass das in seinem Namen passiert. Oder in ihm bleiben, genau so, genau das Gleiche steckt dahinter. Natürlich schaffen wir das nicht aus eigener Kraft. Deswegen dieses Angebot. Wir tun Dinge nicht nur einfach, damit er zuschaut, sondern er ist dabei. Wir sind mittendrin mit ihm. Und wenn man Christ wird, passiert dieses. Jesus zieht in unser Leben ein und ist ein Teil unseres Lebens, unseres religiösen Tuns, aber unseres Alltags genauso. Und deswegen, lass uns mal überlegen, wie könnte ein Alltag aussehen, wenn du in Christus bist, in seiner Gemeinschaft, in seinem Namen lebst, verbunden mit Jesus. Wie kann so ein Alltag aussehen? Wie würde es aussehen, wenn du versuchen würdest, ihn so zu verbringen, dass du alles im Namen Jesu tust und in seinem Namen handelst? Wie würde ein gewöhnlicher Tag aussehen? Beginnen wir mal mit dem Morgen. Wenn jemand dich beim Aufwachen beobachten würde, käme er zu dem Ergebnis, dass Jesus so aufwacht. Braucht nichts reinzurufen, einfach nur mal nachdenken. Oder frühstücken. Was bedeutet es im Namen von Jesus zu frühstücken? Vielleicht würde es bedeuten, dass wir unser Frühstück erst gar nicht ausfallen lassen, sondern wirklich frühstücken. Würde Jesus deinen Start in den Tag, deine Grundhaltung oder auch dein Essenstempo ändern, wenn er dabei wäre? Oder Autofahren? Wie fährt man im Namen Jesu Auto? Wenn Jesus als Beifahrer dabei wäre, würde ich mich ausnahmsweise zusammenreißen, würde mein Fahrstil ein bisschen nervös werden, würden wir langsamer fahren als sonst oder Bus und Bahn fahren. Ich meine, würden wir uns weniger vordrängeln, häufiger jemandem den Sitzplatz anbieten, wenn Jesus dabei wäre? Oder auf der Arbeit, wie würde meine Arbeit aussehen mit Jesus? Egal, ob im Büro oder im Homeoffice oder wo auch immer, ob man in die Schule geht oder studiert oder in Rente ist, wie würde unsere tägliche Arbeit aussehen, wenn wir sie im Namen Jesus verrichten würden? Oder Fernsehen oder Internet surfen, wie würde das im Namen von Jesus sein? Würde Jesus Tierfilme gucken? So nach dem Motto, ach, das habe ich auch so gemacht, damals habe ich mir genauso gedacht. Was würde er machen? Wie würde er machen? Wie würde er es tun? Oder wie würde Jesus mit Sorgen und Ängsten umgehen in unserem Leben? Ein großer Teil unseres Lebens, und bei manchen ist es mehr, bei anderen weniger, besteht ja aus Sorgen, gerade in unserer Zeit heute. Bleiben wir gesund? Wie geht es weiter mit der Welt, mit der Wirtschaft, mit uns persönlich? Wissenschaftler haben herausgefunden, dass es sogar ein Gen gibt, das eine Veranlagung für Sorgen und Ängste tragen kann. Jetzt machst du dir vielleicht sogar Sorgen, habe ich dieses Gen? Also wir können uns über alles Sorgen machen. Oder die alltäglichen Haushaltspflichten. Wie würde das aussehen? Staubsaugen im Namen Jesu. Da bekommt dieses Wort von Jesus, tut alles, was ihr tut oder was ihr sagt im Namen von Jesus. Ich als Jugendlicher war immer wieder mit OM, das Operation Mobilization, ist eine Organisation, Jugendorganisation, die weltweit aktiv ist und Menschen von Jesus erzählen will. Da war ich manchmal dabei und wenn wir manchmal so für 4 Wochen in irgendeinem Quartier mit einer internationalen Truppe waren, damals in London, sagte unser Leiter, wenn wir dieses Quartier verlassen, wird es definitiv sauberer sein, als wir gekommen sind. Das ist unser Anspruch. Im Namen Jesu putzen. Geht das? Was für ein blasphemischer Gedanke. Er ist dabei, wenn ich die Klobürste benutze. Oder die eine Ecke mehr vielleicht wische als beim letzten Mal. Wie ist das im Namen Jesu Rechnungen bezahlen? Die Steuererklärung habe ich gerade fürs letzte Jahr fertig gemacht. Ich bin so glücklich. Jedes Mal schiebe ich so lange wie möglich hinaus und frage beim Finanzamt auch noch um eine Verlängerung. In Jesu Namen meine Steuererklärung. Oh, das macht bei manchen Zahlen, habe ich mehrmals nachgedacht. Darf ich das angeben oder darf ich das nicht angeben? Oder einkaufen im Namen Jesu. Würdest du andere Sachen kaufen, wenn er dabei wäre? Vielleicht weniger? Also kleiner Tipp von meiner Seite, nie vor dem Abendessen einkaufen gehen. Vielleicht kennt ihr das schon, aber man kauft immer mehr ein, wenn man hungrig ist. Oder vom Mittagessen, was auch immer. Würdest du andere Sachen kaufen, vielleicht fairere Produkte, auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Produkte? Oder weniger? Oder alltägliche Beziehungen. Denken wir doch an unsere Familie, unsere Freunde, die Beziehung zu Nachbarn. Paulus sagt, was wir tun, egal was, in Worten oder Taten, soll das im Namen Jesu geschehen. Was hätten wir vielleicht gestern anders zu unseren Kindern oder zu den Eltern oder zu Freunden gesagt, wenn Jesus dabei gewesen wäre? Er war dabei, wir haben es noch nicht realisiert. Stellen wir uns, wäre er dabei gewesen. Hätten wir manche Sachen anders gesagt? Vielleicht, wenn wir jetzt darüber nachdenken, das eine oder andere am liebsten zurückgenommen? Wie viele Worte müssten wir dann zurücknehmen? Oder wie geht man im Namen Jesu mit Menschen um, die man absolut nicht leiden kann? Auf der Arbeit oder in der Nachbarschaft. Wie geht man mit denen um? Boah, Jesus, wie würdest du machen? Manchmal geht mir das durch den Kopf. Und vielleicht merkst du gerade, das ist für mich der schwierigste Bereich, wo ich mit Leuten einfach nicht klarkomme. Das ist eine ganze Reihe von Bereichen, merkt ihr, das wird sehr, sehr praktisch, mit dem Namen Jesu zu leben. Und Jesus will nicht nur uns hier eine nette Stimmung vermitteln, sondern will uns im Alltag begleiten. Was heißt es, in Schwierigkeiten mit Christus zu leben? In seinem Namen den Tag zu verleben. Was heißt das in Bezug auf unsere Sorgen? Was mir wichtig ist, das ist wie mit dem Manna auf der Wüstenwanderung im Alten Testament. Man bekam es immer nur für einen Tag, für den gerade gegenwärtigen. Und das ist für mich das Wichtigste an dieser Geschichte. Jesus fordert uns auf, den heutigen Tag zu leben, nicht an gestern. Da kann viel schiefgegangen sein, auch nicht an morgen zu denken. Wie sagt Jesus an einer Stelle in der Bergpredigt, quält euch nicht mit den Gedanken an den morgigen Tag. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last hat. Und deswegen ist es wichtig, heute mit Jesus zu leben. Nicht morgen, nicht gestern, heute. Und das ist genau, was im Alten Testament auch im Psalm 118 formuliert wird. Diesen Tag hat der Herr zum Festtag gemacht. Hast du denn nicht gerade auch diese Stelle vorgelesen? Diesen Tag. Heute wollen wir uns freuen und jubeln. Heute wollen wir mit Jesus leben, um es mal zu übertragen. Nicht morgen. Und die meisten Bereiche sind ganz praktisch. Und ich möchte heute einfach mal nochmal zwei Aspekte von denen, die ich eben genannt habe, herausgreifen. Ganz praktisch. Und euch ermutigen, das vielleicht in der nächsten Woche umzusetzen. Das erste ist ein ganz, ganz praktischer Aspekt. Na? Tobias, ich glaube, du musst hier weitermachen. Na, nochmal. Das Schlafen gehen. Wenn wir uns bewusst machen, ja, das ist echt Herausforderung, mit Jesus zu leben, sollten wir einfach mal an einer Stelle anfangen. Ganz praktisch. Einen ganz gewöhnlichen Tag mit Jesus durchdenken. Wir werden in der Predigtreihe noch andere Bereiche angucken, aber heute das Schlafen gehen. Ist uns bewusst, Jesus und seiner Kultur, wann bei ihm der Tag anfing und wann der aufhörte? Wenn man das versteht, begreift man einige Sachen, wie Jesus geplant hat, anders. Der Tag bei einem Juden zur Zeit Jesu begann immer am Vorabend, und zwar, wenn die Sonne untergegangen ist. Und das macht Sinn, den Tag so zu sehen. Er beginnt am Vorabend, wenn die Sonne untergeht, und hört auf, wenn die Sonne wieder am nächsten Tag untergeht. Am Vorabend quasi. Und interessanterweise in der Schöpfungsgeschichte ist das schon angelegt. Da hört jeder Tag im Grunde genommen auf. Es wurde Abend und wieder Morgen der erste Tag. Abend und Morgen. Dieser Autor Eugene Peterson sagt deswegen, es ist hilfreich, die Nacht als den Beginn des Tages zu verstehen, weil er uns daran erinnert, dass alles nicht von uns abhängt. Ich gehe schlafen, aber Gott arbeitet die ganze Nacht hindurch. Deshalb muss ich weder besorgt noch gehetzt sein. Wenn ich aufwache, möchte ich einfach Gott bei seiner Arbeit begleiten. Starkes Zitat, finde ich. Wenn wir jeden Tag im Namen Jesu leben wollen und davon ausgehen, dass der Tag mit der Nacht beginnt, dann sollten wir auch unseren Augenmerk auf den Schlaf richten. Ob wir es glauben oder nicht, die Bibel hat auch etwas zum Thema Schlafen zu sagen, und zwar eine ganze Menge. Schlafen ist ein Akt des Vertrauens. Im Psalm 3, Vers 6 schreibt David: Ganz ruhig kann ich mich schlafen legen, weil du mich beschützt, bis ich morgens erwache. Dieses Schlafengehen, ein Akt des Vertrauens. Wenn wir schlafen, erkennen wir, dass Gott die Welt auch ohne mich am Laufen hält. Und ich muss nicht viel dazu beitragen. Diese Erkenntnis kann für manchen von uns vielleicht hart sein. Die Bibel macht aber weiter deutlich, dass Schlaf ein Geschenk Gottes ist. Psalm 127, Vers 2 heißt es: Was könntet ihr denn ohne Gott erreichen? In aller Frühe steht ihr auf und arbeitet bis tief in die Nacht. Mit viel Mühe bringt ihr zusammen, was ihr zum Leben braucht. Das gibt Gott den Seinen im Schlaf. Und eigentlich müsste man ergänzen, im gesunden Schlaf. Das sollte für manchen von uns vielleicht ein Schlüsselvers werden. Ich weiß nicht, wie es euch mit dem Schlaf geht. Aber Zeit scheint für manche ein Geschenk zu sein, das viele ja vielleicht nicht haben wollen, scheinbar. Wie bringt man Schlaf und Jüngerschaft, ein Leben mit Jesus zusammen? Obwohl die Bibel an vielen Stellen betont, wie wichtig Schlaf und Ausruhen ist, gehen manche von uns überangestrengt ins Bett. Wachen morgens vermutlich auch genauso wieder auf. Die Folge: man ist den ganzen Tag müde. Der Autor Stanley Coren stellt in seinem Buch Die unausgeschlafene Gesellschaft, so heißt der Titel, Die unausgeschlafene Gesellschaft fest, dass der Verlust einer einzigen Stunde Schlaf das Risiko eines Verkehrsunfalls um 7% erhöht. Eine Stunde weniger, 7% mehr Gefahr. Und das eines tödlichen Unfalls sogar um 6%. Zehntausende, schreibt er weiter, Zehntausende und Millionen Schwerverletzte sind jedes Jahr das Ergebnis der unausgeschlafenen Gesellschaft. Merkt ihr, wie praktisch das wird, im Leben, im Namen von Jesus zu leben? Diese Schlaflosigkeit ist natürlich ein Ergebnis unserer Hochleistungs-, Hochgeschwindigkeitsgesellschaft. Aber das gab es auch zu Jesu Zeiten. Denken wir an die Jünger im Garten Gethsemane. Das Problem, bei Jesus dran zu bleiben, war einfach, sie waren müde. Schlaf war das Problem. Und deswegen kann es sein, dass auch schlechter Schlaf oder Müdigkeit auch unser Gebetsleben oder unser geistliches Wachstum hindern. Und deswegen ist es ungeheuer wichtig, ganz praktisch da anzusetzen, dass ich genug Schlaf bekomme. Und manchmal kann Schlaf das Geistlichste sein, was wir tun können am Tag. Das ist eine. Das zweite ist das Aufstehen. Das Aufstehen. Diese zwei Aspekte gucken wir uns heute an. Was mit dem Schlaf, besser gesagt mit dem Aufwachen zu tun ist, lade nach dem Aufwachen Jesus ein, bei dir zu sein. Wenn du also genug Schlaf bekommen hast, brauchst du nur noch eins zu tun: lade Jesus ein, bei dir zu sein, wenn du aufwachst. Im Grunde genommen, bevor du dein erstes Bein, ob es links oder rechts, das ist völlig wurscht, aus dem Bett stellst, ein Gebet zu sprechen. Das kann sogar schon vorher am Abend passieren, indem du sagst: Jesus, wenn ich aufwache, möchte ich gerne zuerst an dich denken. Bitte Gott darum, dass er dich daran erinnert, dass das stimmt, was in seinem Wort steht, dass seine Güte jeden Morgen neu ist. Steht übrigens im Buch der Klagelieder. Hört sich gar nicht so klagend an. Klagelieder 3, Vers 23. Dass Gottes Güte jeden Morgen neu ist. Ich weiß nicht, wie du morgens aufwachst. Also ich habe damit ganz große Probleme, damit Jesus aufzuwachen. Ich bin ein richtiger Morgenmuffel, deswegen arbeite ich gerne abends spät. Und wenn ich zu lange bin, habe ich morgen die Quittung dafür, gerade wenn ich dann wirklich früh aufstehen muss. Das ist für mich eine richtige Herausforderung. Ich weiß, wie es Leuten geht, die auch die Probleme da haben, morgens wach zu werden. Manche lieben es, morgens wach zu werden, und andere, die genau diese Menschen dafür hassen, dass sie morgens früh aufwachen. In jeder Ehe gibt es manchmal von beiden Sorten jemanden. Da wird eine verheiratete Ehefrau gefragt: Wachst du auch manchmal mit Schrecken auf? Sagt sie: Nein, ich lass ihn schlafen. Halte doch am nächsten Morgen einfach einen Moment inne, bevor du dein Bein raus aus dem Bett schwenkst. Noch bevor deine Füße den Boden berühren. Lade Jesus ein, den Tag mit dir zu verbringen. Er wird es sowieso tun, aber mach es dir bewusst. Noch wenn dein Kopf auf dem Kissen liegt. Du könntest zum Beispiel sofort, wenn du aufstehst, anfangen, mit ihm zu reden. Oder ihn unter der Dusche bitten, dass er dich nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich sauber macht. Jesus respektiert unsere Freiheit. Er drängt sich niemandem von uns auf, der nicht offen ist. Aber er kommt zu dem, der ihn einlädt und ihn in den Tag mit einlädt. Rede mit Jesus schon gleich da über deine Sorgen und Ängste, die du hast. Woran denken wir als erstes, wenn wir aufwachen? Viele Menschen denken sofort an solche Dinge, die ihnen Angst machen oder sie unsicher machen oder unter Druck setzen. Und wir kennen alle diese Denkmuster, die dann kommen. Das ist wie eine Spirale. Ich fand dieses Zitat von Dietrich Bonhoeffer so stark, dass er übrigens im Gefängnis schreibt, an einer ganz unangenehmen Stelle. Er schreibt dort: Für Christen sollte der Beginn des Tages nicht von Sorgen beschwert und damit belastet sein, was an diesem Tag passieren könnte. Der Herr steht über dem neuen Tag, denn Gott hat ihn gemacht. Alle Nervosität, alle Verfehlungen, alle Ängste und Sorgen fliehen vor ihm. Deshalb sollten in den frühen Morgenstunden des Tages unsere vielen Gedanken und unsere vielen eitlen Worte ruhig sein. Möge das erste Wort und der erste Gedanke dem einen gehören, dem unser ganzes Leben gehört. Im Gefängnis. Er erwartete sein Todesurteil. Sehr beeindruckend. Man muss da keine beeindruckenden oder lang durchdachten Gebete formulieren. Einfach zu sagen, Gott, ich habe heute eine Besprechung und ich habe Angst davor. Oder Jesus, ich habe das Gefühl, dass die Beziehung zu meinen Kindern momentan so schlecht ist und ich weiß nicht, wie ich ihnen jetzt gleich am Frühstückstisch begegnen soll. Oder Herr, hilf mir in dieser Angelegenheit, die heute ansteht, eine gute Entscheidung zu treffen. Oder Herr, ich weiß nicht, wie der Typ da, dem ich ständig vor der Vorlesung begegnet, wie ich dem heute begegnen soll. Du weißt schon, wer. Gib's mir. Zeig mir, wie es geht. Nein, wir brauchen nicht die gesamten Sorgen der Welt zu tragen. Jesus sagt, werft eure Sorgen auf mich, ich sorge für euch. Und es kann schon ganz früh am Morgen sein. Wir können Jesus beim Wort nehmen. Wir können durch dieses kurze Gebet abladen sofort. Und es genießen, dass wir mit ihm zusammen in den Tag gehen können. Genauso wie wir uns angewöhnt haben, morgens die Zähne zu putzen. Es ist so gut für uns, bereitet uns so auf das Abenteuer vor, wenn wir mit einem Gebet Jesus in unseren Tag mit einladen. Deswegen lass unser Kopfkissen so ein Symbol sein, den Tag mit Jesus zu beenden und ihn mit Jesus zu starten. Das Kopfkissen. Jedes Mal, wenn ihr das Kopfkissen jetzt seht, denkt daran. Nehmt es als Anregung. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir das lernen mit der Zeit, Jesus so hineinzunehmen. Und dann wird Leben mit Jesus sehr, sehr praktisch werden. Der ganze Tag zwischen Aufstehen und Schlafen gehen oder Schlafen gehen und Aufstehen, wenn wir das richtig nehmen, wird sich verändern, wird eine andere Qualität haben. Er wird fruchtbarer werden, im Sinne Gottes erfolgreicher, wenn wir so schlafen gehen und so aufstehen. Ich möchte abschließen mit einem Zitat, 377 nach Christus aus dem 4. Jahrhundert, das damals jemand formuliert hat, wie das ganz praktisch aussehen könnte. Christus mit mir, Christus vor mir, Christus hinter mir, Christus in mir, Christus unter mir, Christus über mir. Christus zu meiner Rechten, Christus zu meiner Linken, wenn ich mich hinlege, wenn ich mich setze. Und dann die Konsequenz. Christus im Herzen von Menschen, die an mich denken, Christus im Mund von jemandem, der von mir spricht, Christus in den Augen derer, die mich sehen, Christus in den Ohren, die mich hören. Das wird die Folge sein, wenn wir mit Christus leben. Andere werden dich und mich sehen. Und Christus da drin sehen. Immer nur ein bisschen natürlich. Aber es reicht, um Menschen zum Nachdenken zu bringen. Wenn mein Alltag sich verändert, wird sich der Alltag von Menschen um mich herum verändern. Amen.